Liebe Geschwister, ich bringe euch ganz liebe herzliche Grüße aus Osnabrück mit und aus Gießen natürlich auch. Und ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein kann und ein bisschen Verstärkung mit dabei habe. Das ist echt schön. Aber wir haben schon die ganzen Tage für euch gebetet, uns gefreut, dass wir heute hier mit der Gemeinde in Tübingen zusammen sein können. Und ich habe einen Predigttext heute ausgesucht aus Johannes, Kapitel 2. Es ist diese berühmte Geschichte der Hochzeit zu Kana. Es ist ja ziemlich, eigentlich am Anfang des Dienstes Jesu. Und irgendwie scheint die Familie von Jesus Verwandtschaft gehabt zu haben in Kana. Deshalb war halt die Maria eingeladen und Jesus, der Sohn und alle anderen gleich noch mit, die er eben kannte. Und dann lesen wir da Folgendes, Johannes, Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus war samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es den Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Also das war Jesu erstes Zeichen. Sein erster großer Auftritt. Und wir wissen, dass der erste Eindruck ist entscheidend. Ja, wenn du ein Vorstellungsgespräch habt, dann bereitet man sich wirklich gut vor und zieht sich gut an. Der erste Eindruck ist entscheidend. Wenn ein junger Prediger in der Gemeinde eingeladen wird und vielleicht dort mal ein Praktikum machen soll, die Predigt, ja, auf die kommt es an. Ja, falls man sich mal verabreden sollte, so das erste Date, ja, das kann auch entscheidend sein. Der erste Auftritt. Jesu erstes Zeichen war keine Heilung. Keine Totenerweckung, keine Geistesaustreibung, sondern die Verwandlung von Wasser in Wein. Das war der erste Eindruck, den er hinterlassen wollte. Also Jesus nutzte seine übernatürliche Macht nicht, um irgendeins seiner Zeichen zu tun, die wir von ihm gewohnt sind, sondern um eine riesige Menge Wasser, das waren so ungefähr 500 bis 750 Liter, also schon eine ganze Menge, die brauchten aber auch viel, weil das ganze Dorf gefeiert hat, um so viel Wein zu machen. Warum? Und wir wissen, Jesus machte nichts einfach so, schon gar nicht irgendein Wunder. Auch dieses Wunder, dieses Zeichen geschah, um auf eine größere geistliche Wirklichkeit hinzuweisen. Der letzte Vers ist hier entscheidend, ja, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesu in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Er verwandelte das Wasser in Wein, um seine Herrlichkeit offenbar werden zu lassen. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, was haben diese 500 oder 750 Liter Wein mit Jesu Herrlichkeit zu tun? Mein erster Punkt lautet, ich gebe euch damit schon die Antwort, Jesus bringt die Herrlichkeit Gottes zu uns. Erstmal müssen wir uns ein bisschen in die damalige Situation reinversetzen, denn eine Hochzeit damals war was anderes als heute. Also klar, es ging immer darum, dass Mann und Frau, also jedenfalls früher, heute nicht mehr immer, aber dass Mann und Frau zusammenkommen und den Bund fürs Leben schließen. Okay, das war ist gleich. Heute geht's aber darum, vielleicht mehr oder weniger darum, dass es einfach so der schönste Tag im Leben wird, die coolste Party, die schönsten Klamotten, dass quasi auch die Servietten und der Brautstrauß mit den Stuhlhussen und den ganzen anderen Accessoires zusammenpassen, farblich und so weiter und so fort. Ja, es muss der perfekte Tag sein mit der perfekten und witzigen Show und so weiter und so fort. Wir haben ja viele junge Leute, die entweder schon geheiratet haben oder noch heiraten, die wissen, was das für einen Stress macht. Ja, nicht wenige Ehepaare haben den ersten Ehestreit, weil das so schwierig ist, diesen Tag vorzubereiten. Zwei Familien mit völlig getrennten, völlig verschiedenen Ideen über Hochzeitfeiern kommen zusammen, müssen ein Fest organisieren. Ja, die erste gute Probe. Aber damals ging es um viel mehr. Der Zweck der Ehe war nicht das Glück jetzt dieser zwei Individuen, die da heiraten, sondern die Gemeinschaft, die ganze Gemeinschaft der Stadt oder des Dorfes zusammenzubinden und die nächste Generation großzuziehen. Ja, das Zweck der Ehe war vielmehr das Gemeinwohl, das Bestehen der Großfamilie. Ja, also je größer und stärker die zahlreichen Familien der Stadt waren, desto besser konnte man die Stadt verteidigen, desto mehr Arbeiter hatte man, um die Stadt zu versorgen und so weiter. Es ging um die wirtschaftliche Lage, um die Sicherheit der Stadt. Und darum war eine Hochzeit in so einer Stadt nicht nur eine Angelegenheit der Familie, vielleicht noch am Ende so im engsten Familienkreis, sondern das war immer eine Angelegenheit der ganzen Ortschaft. Das heißt, man feierte zusammen Hochzeit. Ein gesellschaftlicher Anlass. Ein wichtiges Fest. Und das wurde ausgiebig gefeiert. Nicht so wie heute, ein Tag, vielleicht sogar noch mit Vorabend und Frühstück danach, sondern mindestens eine Woche. Mindestens eine Woche. Deshalb kann man sich vorstellen, dass da schon mal der Wein ausgehen kann. Trotzdem, wenn das passierte, das war nicht gut. Das war nicht gut, denn das Brautpaar, insbesondere der Bräutigam, trug die Verantwortung für die Versorgung der Festgesellschaft. Und wenn da jetzt schon am ersten oder zweiten oder wenn auch erst am dritten Tag der Wein ausging, das klingt ja so, als ob das schon hier am zweiten Tag ist, ja, dann war die Party nicht nur gelaufen, das war eine Schande für den Bräutigam, für das Brautpaar und für die Familie, für den Clan. Es war eine Katastrophe. Ja, da konnte keiner losrennen und nochmal schnell bei Aldi oder bei der Tankstelle was holen. Da war es alle. Ja? Und die Mutter von Jesus, die hat wahrscheinlich da geholfen. Ne? Deshalb wusste sie Bescheid. Hey, der Wein ist alle. Sie geht zu ihrem Sohn, weil sie vielleicht irgendwie geahnt hatte. Der kann vielleicht helfen. Aber Jesus sagt, hey, nein. Jedenfalls erstmal. Aber dann lässt er ziemlich große, steinerne Krüge, 6 Stück an der Zahl, mit Wasser füllen und verwandelt das Wasser in den feinsten Wein. Die Party ist gerettet und die Herrlichkeit Jesu offenbar. Wie hängt das zusammen? Wofür steht der Wein in der Bibel? Eine berühmte Stelle, die kennt ihr wahrscheinlich, ist die, da soll das Volk Israel schon mal Kundschafter losschicken. Sie sind noch in der Wüste, in das verheißene Land, was Gott ihnen schenken will. Und diese Kundschafter gehen in das Land und sie sehen die tollen Früchte des Landes. Und das Herausragendste ist eine riesige Weintraube, eine riesige Weinrebe. Die ist so groß, dass 2 Leute sie auf der Stange tragen müssen. Und dann steht dort, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt, das verheißene Land. Das ist der Segen Gottes. Also der Wein steht für den reichen Segen Gottes. Leben im Überfluss. Ja, ihr kennt auch Psalm 23 wahrscheinlich, wie dort steht, Gott schenkt mir voll ein, ja, im Angesicht meiner Feinde fließt mein Becher über mit Wein, seine Gnade und seine Treue werden mir folgen mein Leben lang. Der Wein steht natürlich für Genuss, für Freude, für Gemeinschaft, für Fröhlichkeit. Der Wein steht sogar für den Rausch und die Ekstase der sexuellen Liebe eines Ehepaares. Im Hohelied Salomos, da steht, deine Küsse, und damit ist eben schon diese körperliche Gemeinschaft gemeint, diese körperliche, die ist besser als Wein. Also Wein ja, ist ein Vergleich dafür. Und diese Verbindung zwischen Mann und Frau, auch die sexuelle Verbindung ist was? Sie ist schon wieder ein Bild für Jesus und seine Gemeinde. Für die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Also Jesus zeigt sozusagen mit diesem ersten Zeichen, warum er gekommen ist. Was ist das Ziel seiner Mission? Um uns das Leben zu bringen, und zwar das Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um die Menschen zurück zu Gott zu bringen, in die Gemeinschaft mit Gott. Er ist gekommen, um den Menschen den Himmel zu bringen. Und der Himmel, der wird ja an manchen Stellen verglichen mit einem Hochzeitsfest. Dort wird Christus mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut zusammenkommen. Der Himmel wird verglichen mit einem großen Festmahl. Also darum war Jesu erstes Zeichen die Wandlung von Wein in Wasser. Nicht nur, damit die Hochzeit gerettet ist. Jesus wollte, dass diese Hochzeit hier in Kana weiterging und mit großer Freude gefeiert wurde, weil jede Hochzeit ein Bild für die große Hochzeit im Himmel ist, wo Jesus der Bräutigam ist und wir, die Gemeinde, die Braut. Also diese Hochzeit in Kana sollte gefeiert werden, als ein Zeichen dafür, dass diese große Hochzeit im Himmel kommen wird durch Jesus. Er gibt uns ein Bild für den herrlichen Segen Gottes und für diese herrliche Gemeinschaft mit ihm. Das war sein erstes Zeichen. Der erste Eindruck, den Jesus machen wollte. Wir könnten sagen, das war sowas wie seine Visitenkarte. Ja, hier, guckt mal auf meine Visitenkarte. Das ist so, darum geht's. Aber es war nur die Vorderseite der Visitenkarte. Ja, eine Visitenkarte hat zwei Seiten. Und auf der Rückseite, oder wir könnten auch sagen im Kleingeschriebenen, da findet man noch die andere Seite, nämlich das Leid, den Schmerz und schließlich das Kreuz. Also mein erster Punkt lautete, Jesus bringt uns die Herrlichkeit Gottes zu uns. Und mein zweiter Punkt lautet, Jesus geht ans Kreuz für uns. So die Antwort, die Jesus seiner Mutter gibt, die klingt ja erstmal ziemlich schroff. Ne? Also Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es klingt so ein bisschen wie, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Man könnte fast denken, hey, was ist los, Jesus? Hast du schlechte Laune? Ja, oder ist seine Mutter hier zu weit gegangen, um ihn hier um Hilfe zu bitten? Also was war das Problem? Nun, ich kann euch sagen, schlechte Laune hatte Jesus nicht, sodass er ein bisschen schlecht drauf war. Damit Jesus wütend wurde, da brauchte es schon einen ganzen Vortempel voller Händler, die dort ihr Geschäft gemacht haben. Und dann ist wirklich Jesus wütend geworden und hat sie ausgetrieben. Das ist dann gleich danach passiert. Andererseits, selbst als Jesus am Kreuz hing und die Leute ihn verspotteten, hat er für seine Spötter gebetet. Also was war das Problem hier? Irgendetwas Schweres, ein Problem muss ihn hier beschäftigt haben, mitten in diesem fröhlichen Fest. Und der Anlass für dieses Problem, oder sagen wir mal, für seine schweren Gedanken, muss der ausgehende Wein gewesen sein. Also dieses für ihn ziemlich kleine Problem, er konnte ja einfach diese Gefäße mit Wasser füllen lassen, dann war es auf einmal Wein, ja, es war kein Problem für ihn. Dieses kleine Problem hat ihn anscheinend an ein wirklich viel größeres Problem erinnert. Und darum spricht Jesus hier von seiner Stunde. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er meint damit nicht so meine Stunde, um jetzt mal in die Öffentlichkeit zu treten und zu zeigen, was ich kann, sondern wenn Jesus im Johannesevangelium von seiner Stunde spricht, dann meint er damit immer sein Tod am Kreuz. Also was ist hier wirklich passiert? Maria kommt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Sohn, wir haben hier eine kleine Katastrophe, der Wein ist alle. Kannst du helfen? Und Jesus sagt, was erzählst du mir das? Es ist noch nicht Zeit für mich zu sterben. Das ist das, was er hier gesagt hat. Also er fängt an, hier vom Kreuz zu reden. So, welche Symbolik liegt in diesem Ereignis? Was führt uns aus dieser Geschichte auf die Rückseite der Visitenkarte? Auf der Vorderseite, ja, im Vordergrund steht das Wunder der Herrlichkeit. Steht für den Himmel, steht für die Herrlichkeit und den Segen, den Jesus bringt. Das Ziel, warum er gekommen ist. Aber wir haben ja noch mehr. Wir haben die Scham und die Schande des Brautpaares. Und wir haben diese Steinkrüge, die zur Reinigung bestimmt waren. Diese Reinigungsgefäße, ich habe euch das schon gesagt, ungefähr 500 bis 750 Liter fassten sie. Die waren damals jetzt nicht der Ersatz für das fehlende Bad. Ja, wir waren jetzt neulich an der Donau hier campen, ein paar Tage, um uns hier vorzubereiten. Dort hatten wir kein Bad, sondern nur die Donau. Ne? Und wir mussten uns halt in der Donau waschen. Und damals hatten sie halt auch kein Bad. Da haben sie dann große Wassergefäße genommen. Nein, dafür waren die nicht da. Diese Reinigungsgefäße, die waren für eine Art rituelle Waschung da. Also die Leute, die zur Hochzeit kamen, die haben sich quasi höchstwahrscheinlich nur die Hände und vielleicht das Gesicht gewaschen. Und das war dann ein symbolischer Akt der Reinigung. Die kamen wahrscheinlich schon gereinigt, das war ja Hochzeit, die mussten also sich nicht symbolisch reinigen, so nach dem Motto, wir haben zu wenig Wasser, es reicht nicht für alle, also nur die Hände waschen, das muss heute mal reichen, sondern der symbolische Akt hieß, wir brauchen innere Reinigung. Es gab im Judentum des Alten Testaments viele solcher zeremoniellen Reinigungen und alle diese Reinigungen wiesen darauf hin, dass der Mensch einer geistlichen Reinigung bedurfte. Also ja, wir haben hier Gott, der ist vollkommen rein, gerecht, heilig. Und wir haben hier den Menschen, der ist nicht so. Aber damit Gott und Mensch jetzt zusammenkommen kann, Gott kann nicht unrein werden, da muss der Mensch rein werden. Und indem er sich jetzt symbolisch dann eine reinigende, also so eine Waschung vollzogen hat, hat er damit zum Ausdruck gebracht, Herr, ich weiß, ich brauche Reinigung von meiner Schuld. Dieses Fest, diese Hochzeit war so wichtig, es war so ein Akt auch vor Gott, dass wir gereinigt sein müssen. Sonst kann der Mensch nicht zu Gott kommen, kann nicht den Segen Gottes bekommen, kann nicht diese Herrlichkeit sehen. Also die geistliche Unreinheit, das war das Problem und die Bibel nennt das zusammengefasst Sünde. Das Wort Sünde, das ist jetzt ein Wort, was wir heute oder viele Menschen heute mehr so vom Umweltsünder oder vom Verkehrssünder kennen. Wir wissen, das sind dann eigentlich nur so ja, Ordnungswidrigkeiten, nicht so schlimm. Ja? Wenn wir Sünde auf Menschen anwenden, dann passt das vielen Menschen nicht mehr so. Denn Sünde auf Menschen angewandt, das bedeutet, dass er irgendwie nicht gut ist. Es macht auch deutlich, dass es einen festen Maßstab anscheinend gibt für gut und böse. Irgendwas ist dann nicht gut. Wir hatten hier ein Gespräch mit jemand, also einer von euch hatte dieses Gespräch so, ja, wer kann denn festlegen, was gut und böse ist? Das kann man doch gar nicht machen. Ja, und hatte da so ein krasses Beispiel. Wer war das von euch? Der sagt dann, ja, was ist denn, wenn ich jetzt da hingehe und diese Person umbringe? Das wäre doch böse. Ja, ich eigentlich schon, aber vielleicht gibt es eine besondere Situation oder so. Ich hätte gedacht, hack den mal richtig ans Schienbein ran. Und dann sagt er, hey, was machst du? Das, ja, das habe ich gut gemeint. Ich wollte dich zur Besinnung bringen. Also es gibt, Sünde bedeutet, es gibt einen festen Maßstab für gut und böse, dem wir entsprechen müssen. Und das gefällt uns nicht. Warum haben die Homosexuellen so ein großes Problem damit, wenn wir Christen sagen, Homosexualität ist Sünde? Ist doch egal, Sünde ist doch ein Begriff, ist doch weniger. Die haben doch eh nicht diese Kategorien. Trotzdem merken sie, was wir damit ausdrücken. Ja, da steckt was dahinter, hinter diesem Wort. Was wir nicht wollen, was uns nicht gefällt. Christen scheinen damit vielleicht kein Problem zu haben. Die reden ständig von Sünde und Sünder und so weiter. Ja, wir haben gestern mehrere Predigten gehalten. Ständig geht's um Sünde, so als ob uns das so total leicht von der Zunge geht, weil wir vielleicht gar kein Problem mehr damit haben oder so. So ist es überhaupt nicht. Aber jetzt mal im Ernst, ist es nicht so, dass nicht nur Christen, sondern eigentlich alle Menschen oder viele das Gefühl haben, dass in ihrem Inneren irgendetwas nicht stimmt. Oder mindestens so, dass sie nicht so sind, wie sie sein möchten. Hat nicht jeder Mensch in seinem Leben etwas, wofür er sich schämt? Wir könnten also einfach mal jetzt den Begriff Sünde auswechseln mit dem Begriff Schande oder Scham, eben das, was diesem Brautpaar drohte. Weil der Wein für das Fest ausgegangen ist. Warum arbeitest du so hart? Warum ist es dir so wichtig, Recht zu haben manchmal? Warum beschäftigst du dich so intensiv damit, wie du aussiehst? Ja, also ich beginne immer schon kurz nach Weihnachten damit, mehr Sport zu machen und zu joggen, damit ich dann zur Sommerfreizeit einigermaßen so aussehe, dass ich mich nicht total blamiere vor den Jugendlichen. Das hat wieder nicht geklappt, aber ich beschäftige mich damit, ja. Das ist nur unser Äußerliches, aber da ist auch drin oft Sachen, die sind nicht so, wie wir uns das wünschen. Ist es nicht so, wir strengen uns so sehr an, wir investieren uns in manche Dinge so sehr, weil wir uns selbst beweisen müssen. Weil wir den Mangel spüren, weil wir versuchen, diesen Mangel, den wir in uns haben, zu vertuschen. Scham und Schande fürchten wir. Sie lauert an so vielen Stellen in unserem Leben und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht vor anderen in Scham und Schande stehen müssen. Alles bloß das nicht. Ich habe einen Lieblingsfilm oder einige Filme, die merke ich, aber einer ist ein besonderer Film, das ist Rocky 1. Nicht Rocky 2 bis 36, sondern Rocky 1 ist mein Lieblingsfilm. Ja, das ist ein Boxerfilm. Wer den nicht kennt, es geht um einen total unbekannten Boxer aus der unteren Schicht aus Philadelphia. Das ist eigentlich ein Nobody, es ist ein Versager. Und dann gibt's natürlich den Boxweltmeister und sein Gegenkämpfer fällt aus und dann suchen sie sich irgendeinen und dann wählen sie ihn aus. Du darfst gegen den Weltmeister antreten. Und das Ganze soll eine riesige Show werden. Es geht nicht darum, dass dort wirklich ein Boxkampf stattfindet. Und allen ist das klar, außer dem Rocky. Ja? Der nimmt die Sache ernst. Es ist nicht so, dass er jetzt sagt, ich will gewinnen. Der weiß, das kann er nicht. Aber vor dem großen Kampf geht er dann zu seiner Freundin Adrienne und sagt ihr Folgendes. Ich will nur was beweisen. Ich bin kein Versager. Ist egal, wenn ich verliere. Ist egal, wenn er mir den Schädel einschlägt. Will einzig und allein durchhalten. Das ist alles. Noch nie hat jemand 15 Runden gegen Creed geschafft. Wenn ich 15 Runden schaffe, dann klingelt diese Glocke und ich stehe auch noch auf meinen Beinen. Dann werd ich wissen, dass ich nicht nur auch so ein fauler Versager aus der Nachbarschaft bin. Mag es Menschen geben, die absolut von sich überzeugt sind. Aber ich glaube, wer ehrlich ist, ehrlich zu sich selbst, der wird wissen, dass es Dinge in seinem Leben und in seinem Herzen gibt, die ihn zu schaffen machen. Die ihn vielleicht sogar selber schockieren. Die in ihm Scham und Schande auslösen. Wie kann ich auf solche krassen, heftigen, abscheulichen Gedanken kommen? Ja, das kommt hier raus. Man ist vor sich selbst schockiert. Und die Bibel macht deutlich, es gibt mehr Selbstsucht und mehr Sünde in uns, als wir auch nur uns vorstellen können. Wir mögen da manch böse Taten von bösen Menschen da draußen irgendwie erschüttert sein. Was uns zutiefst erschüttern sollte, ist, dass wir selber dazu in der Lage sind, dass das in uns selbst drinsteckt. Es lauert in unseren Herzen. Der Unterschied manchmal ist einfach nur der, dass wir es besser vertuschen können. Dass es nicht so sichtbar wird für die anderen. Aber Gott sieht unser Herz an. Vor Gott können wir nichts vertuschen. Das ist unser Kernproblem. Das sündige Herz, unser Inneres ist damit gemeint. Das sollten diese zeremoniellen Reinigungen ausdrücken. Was jeder Mensch zutiefst braucht, ist ein gereinigtes Herz. Wir haben es tatsächlich nötig, gewaschen zu werden, gereinigt zu werden von allem Bösen in uns drin. Manchmal, da sind Menschen betrunken und dann sagen sie irgendwelche Sachen, die ihnen nachher leid tun. Oder machen irgendwelche Sachen, die ihnen nachher leid tun. Und dann werden sie entschuldigt. Man sagt, na ja, der war ja betrunken, er wusste nicht, was er tat. Wisst ihr, was meistens die Wahrheit ist? Weil er durch den Alkohol so gelöst war, kam nur das raus, was hier schon längst drin war. Der ist nicht zu entschuldigen. Und Jesus kam deswegen, um unser Herz von Sünde zu reinigen. Also der Wein, den er gemacht hat, der steht für den Himmel, für den herrlichen Segen Gottes, für die Freude in seiner Gegenwart. Und die Scham und die Schande des Brautpaars stehen für die Sünde, die uns von Gott trennt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Worin verwandelte Jesus das Wasser in den Wein? Nicht in den unzähligen leeren Weinkrügen, die dort überall rumstanden. Denn das ganze Dorf Kana hat ja seit Tagen Wein getrunken. Da waren also genügend leere Flaschen da. Wir haben leere Colaflaschen, die füllen wir uns seit Tagen immer wieder auf. Geht, ja. Die hat Jesus nicht genommen, sondern was nimmt er? Er nimmt die Reinigungsgefäße. Und das war natürlich kein Zufall. Was Jesus uns sozusagen im Kleingedruckten sagen will oder wie er uns jetzt auf die Rückseite dieser Visitenkarte hinweist, ist, ich werde euch den Himmel bringen, aber dazu muss ich euch von Sünde reinigen. Und dafür bin ich gekommen. Dafür werde ich ans Kreuz gehen. Dafür wird meine Stunde kommen, wo ich für euch sterben werde, wo ich für euch diese alttestamentlichen Gesetze, diese Reinigungsgebote erfüllen werde. Natürlich denkt Jesus auf dieser Hochzeit in Kana auch an die Hochzeit im Himmel. Dafür ist er ja gekommen. An die Vereinigung zwischen Gott und Mensch in Ewigkeit. Merkt ihr, das Problem ging so viel tiefer, als dass dort der Wein ausgegangen ist. Jesus will uns diese herrliche Freude ermöglichen und er wusste, dafür muss ich jede Freude verlieren. Jesus musste einsam werden, total verlassen, gefoltert, verspottet, am Kreuz hängen. Er war dort sogar verlassen von seinem Vater, um die Strafe zu tragen, die wir für unsere Sünde verdienen. Die Schuld musste bezahlt werden. Das war die gerechte Strafe Gottes. So, das ist dann spätestens der Punkt, wo Leute sagen, die jetzt keine Gläubigen, keine Christen sind, die sagen, boah, Leute, deshalb wollen wir mit euch nichts zu tun haben. Ja, gestern war auch jemand, der sagte, wir sind ganz weit weg von euch. Das wollen wir nicht. Das Gutsein, das Gutmenschentum und dass der Mensch nicht ganz vollkommen ist. Ja, das kann man alles noch mitgehen. Aber das wollen wir nicht. Und jetzt nochmal, überlegt mal, Jesus war auf einer Hochzeit. Die feierten dort fröhlich. Jetzt, wie kann es sein, dass der noch solche krassen Gedanken auf dieser Hochzeit hat? Bloß weil der Wein alle ist. Ja, solche krassen Botschaften und Inhalte in der Bibel, Fluch, Gericht, Sünde, stellvertretender Opfertod, das ist sowas von blutrünstig. Boah, das wollen wir nicht. Ist es wirklich so schlimm? Das ist schlimm. Hätte Gott, wenn er Gott ist und wenn es ihn gibt, dieses Problem nicht anders lösen können? Ja, ist es nicht vielleicht sinnvoll, dass viele Theologen diese Geschichten aus der Bibel, ich sag mal, weiterentwickelt haben oder wenigstens aus dieser ganzen Geschichte von Jesus am Kreuz nur noch sowas wie ein Vorbild machen? Jesus hat sich dort vorbildlich hingegeben und mehr nicht. Als Student habe ich immer mal so Jobs gemacht. Ich bin ja Handwerker, habe ich dem Pastor meiner Gemeinde damals irgendwas gebaut und musste dann mit seinem Auto zum Baumarkt fahren und Holz kaufen. Und dann schiebe ich so die Holzbalken schön ins Auto rein und die waren so lang, ich musste bis zur Frontscheibe, aber ich wusste ja, die Frontscheiben, die halten das aus, aber diesmal war es so klick, Frontscheibe kaputt. Ja. So, dann bin ich natürlich hin zu ihm und habe gesagt, es ist mir ausreichend, aber ich komme für den Schaden auf, im vollen Bewusstsein, alles, was ich hier verdiene, geht für diese Scheibe drauf. Ja. Dann hat er freundlicherweise gesagt, kein Thema, das erledige ich, das übernehme ich. Boah, ich war froh, ich konnte noch was verdienen. Er hat mir die Schuld entlassen, aber wisst ihr was? irgendeiner musste die Schuld bezahlen. Das war in diesem Fall er. Die Scheibe musste ja repariert werden. Er konnte mir nicht einfach nur die Schuld vergeben und sagen, ist alles okay. Er musste selbst dafür aufkommen. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ja nur eine Lappalie. Geht halt mal was kaputt, na ja, da teilt man sich rein oder so. Aber es kann ja auch viel größer der Schaden sein. Es kann ja auch etwas sein, was gar nichts Materielles ist. Wenn dich jetzt jemand verleumdet und einen Ruf schädigt, dich völlig fertig macht, bist geliefert, kannst keinen Job mehr finden, hast keine Freunde mehr. Was könntest du tun? Du könntest denjenigen ansprechen, du könntest die Sache publik machen und nun deinerseits seinen Ruf schädigen, indem du nachweist, das ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Verleumder. Du lässt ihn bezahlen. Oder du vergibst ihm. Aber dann musst du zahlen. Dann musst du damit rechnen, dass dein Ruf geschädigt ist und bleibt. Dass du an Ansehen verlierst. Irgendeiner muss bezahlen. Versteht ihr das Prinzip dahinter? Man kann eine Schuld nicht wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Ihr könnt keinem die Schuld vergeben, wenn ihr sie nicht bereit seid, auf euch zu nehmen. Und bei Gott ist es genauso. Er kann den Menschen nicht einfach zuschauen, wie er seine Schöpfung und sich gegenseitig zerstört und dann darüber hinwegsehen. Aber er kann diesem sündigen Treiben beim Menschen nicht einfach nur zuschauen, weil er ihn nicht genug liebt. Er liebt uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Er gab seinen Sohn, Jesus, auf diese Welt, um selber für diese Schuld zu bezahlen. Das ist die Geschichte. Und kein anderer als Jesus hätte das tun können, weil Jesus alleine ohne Sünde war. Und weil Jesus nicht nur Mensch, sondern eben auch Gott war. Er konnte stellvertretend für uns dieses göttliche Gericht tragen. Welch eine Liebe. Ein stellvertretendes Opfer. Leiden, Tod. Wisst ihr was? Das ist nicht blutrünstig und primitiv. Solche Geschichten, solche Storys sind genau die Geschichten, die unser Herz im tiefsten Grund anrühren. Ihr könnt ja mal überlegen, welche Filme, welche Bücher euch wirklich anrühren und zum Weinen bringen. Es sind immer die, wo einer sich wirklich aufopfert für den anderen, damit es ihm besser geht, damit er gerettet wird. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal das Buch Die Elenden gelesen? Victor Hugo, oder gibt es auch einen Film? Ihr müsst das Buch lesen, es ist viel, viel besser als der Film und achtmal so lang. Und dort merken wir das, wie einer versucht, gut zu sein und am Ende dort landet, dass er sich selber aufopfert. Und ich sage euch, wenn ihr das Buch lest, ihr werdet alle am Ende weinen. Das sind die Geschichten, die uns zutiefst anrühren. Jesus zeigt uns auf unüberbietbare Weise seine Liebe am Kreuz. Versteht ihr, im Himmel, wenn wir bei Gott sind, da werden wir die Herrlichkeit Gottes erfahren. Aber am altrauen Kreuz, das, was keiner will, dort finden wir den größten Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, weil Jesus uns dort seine Liebe auf die eindrücklichste Art und Weise zeigt. Das ist Herrlichkeit, was wir dort sehen. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana an Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der Schlüssel, Glaube. Und später am Ende vom Johannesevangelium lesen wir dann, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, also der Messias, der Heiland ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das, was Jesus am Kreuz stellvertretend tat, das empfängst du durch Glauben an ihn, indem du auf ihn und darauf vertraust. Das Problem ist, wir können diese Zeichen nicht mehr selber sehen, wir können sie nur nachlesen. Können wir sie auch glauben? Können wir wissen, dass es wahr ist, dass Gott es ernst meint mit seiner Liebe? Dass Gott uns Leben im Überfluss gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in der Herrlichkeit bei Gott. Also das Johannesevangelium, wisst ihr, das ist ein wirklich authentischer Bericht. Selbst Kritiker, also so kritische Literaturwissenschaftler müssen zugeben, das scheint ein authentischer Augenzeugenbericht sein, unter anderem wegen dieser Geschichte. Denn kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, als erste Geschichte, als erstes großes Wunder, sich das auszudenken. Erstmal auf eine Hochzeit gehen und dort Wasser zu Wein machen, damit die Party weiterläuft. Darauf kommst du nicht. Das ist einfach ein Zeichen für Authentizität. Aber wisst ihr, was man sich noch viel, viel weniger ausdenken kann als so eine Geschichte, als erstes Zeichen? Dass der Richter, dass Gott selbst kommt, um die Schuld für uns zu tragen. Das ist undenkbar. Also die Vergewisserung, die Jesus uns auch heute noch gibt, ist nicht, dass er uns vielleicht den besten Wein aller Zeiten oder das schönste Leben, was wir uns gerade so vorstellen können, schenkt, sondern das Kreuz. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese frohe Botschaft. Ja, gerade das, was die Menschen abschreckt, was ja wirklich grausam ist, was du dort durchleben musstest. Gerade diese Botschaft zeigt uns deine Liebe, deine Herrlichkeit, deine Gnade. Und wir danken dir dafür. Öffne unsere Herzen dafür, dass wir es zum ersten Mal oder jetzt wieder neu und tiefer begreifen und verstehen können, was du für uns getan hast, wie groß deine Liebe ist, die du zu uns hast, dass wir dann dir umso mehr vertrauen. Amen.